Ja, wenn wir uns bewusst werden, wie konservativ und langsam und träge das Bauwesen an sich eigentlich ist, ist ja wahnsinnig viel gegangen. Also zumindest, ich kann jetzt vor allem für uns in der Schweiz sprechen. Bei uns hat sich sogar der Schweizerische Architektur- und Ingenieurverband zu gewissen Dokumenten und Statements durchgerungen, die also, ja, hätte ich nicht erwartet.
Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Philipp
und Michi.
Eure zwei Bauingenieure, die zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden,
aber ihrer Meinung nach nicht für das 21. Jahrhundert.
In der Baubranche bleiben wichtige Themen auf der Strecke.
Wie zum Beispiel die Risikobereitschaft, die Kreativität, die Interdisziplinarität und leider auch die Nachhaltigkeit.
Deshalb sprechen wir hier mit spannenden Personen, tauschen uns über ihre Projekte, Lösungsansätze, Entwicklungen oder ihren Aktivismus aus. Viel Spaß beim Inspirieren lassen mit Baustelle Bauwesen.
Viel Spaß! In der heutigen Folge sprechen wir mit Remo Thalmann. Er ist Ingenieur aus der Schweiz, besser gesagt aus Basel. Mit ihm sprechen wir über die Unterschiede, wie in der Schweiz gebaut wird, so die Normung und Reglementierung und auch, wie sieht es eigentlich um das nachhaltige Bauen in der Schweiz aus. Remo arbeitet bei einem renommierten Ingenieurbüro aus Basel und die haben auch ziemlich viele coole verschiedene Projekte, wo er auch mitarbeiten durfte, wo nicht nur einmal baustofftechnisch verschiedene Ansätze ausprobiert wurden, sondern auch einfach planerisch und organisatorisch, also auf verschiedenen Ebenen versucht wird, nachhaltig und anders zu arbeiten. Am Ende machen wir noch einen kleinen Abriss zur Ökobilanzierung und wie wir eigentlich Ökobilanzierung verbessern können, was wichtig daran ist und wie wir sie gut machen. Viel Spaß.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen. Wir haben heute Remo Thalmann von ZPF Ingenieure hier. Er selber ist Bauingenieur. Und das Coole ist, Michi hat ihn beim Stuttgarter Nachhaltigkeitsstammtisch getroffen und hat einfach gemeint, hey Philipp, den müssen wir auf jeden Fall mal bei uns im Podcast einladen. Das ist super interessant, was Remo so von sich gibt. Und ja, jetzt ist er hier. Und das Coole für uns ist auch, dass wir jetzt auch mal eine Perspektive einfach mal aus der Schweiz bekommen. Und ja, herzlich willkommen, Remo.
Besten Dank auch von meiner Seite.
Hallo Remo, auch von meiner Seite. Ja, dann fangen wir auch mal direkt an mit dem Thema Schweizer Ingenieur oder Schweizer Ingenieurin. Erkennst du in der Schweiz jetzt einen Wandel hin, dass es jetzt vermehrt auf andere Materialien gesetzt wird, als jetzt dieser klassische übermäßige Einsatz von Beton, wie man in der Schweiz immer zuschreibt?
Ja, definitiv. Also es ist gerade eine sehr spannende Zeit. Nächste Woche wird die Swissbau, die größte Baufachmesse in der Schweiz, hier in Basel sein. Und da gibt es diverse Vorträge über Materialien oder allgemein nachhaltiges Bauen. Dann gibt es mittlerweile Studiengänge, seien es Weiterbildungsstudiengänge oder auch sogar Bachelor-Master-Studiengänge, die sich mit Materialien auseinandersetzen oder mit Bauen, mit speziellen Materialien. Also da geht auf verschiedenen Ebenen einiges. Und ich bin ganz sicher, da sind wir auch noch nicht am Ende von der Fahnenstange, sondern da wird auch noch einiges kommen.
Würdest du auch sagen, dass man das an den Projekten merkt?
In den ausgeführten vielleicht noch nicht. Für das ist der Bauplanungsprozess zu lange, dauert er. Aber man sieht es in den Wettbewerben, dass da einiges geht. Wir machen ja oft auch für Bauherren, begleiten wir Wettbewerbe, geben unsere Einschätzung ab, was Tragwerksplanung, Nachhaltigkeit, Bauphysik, solche Themen angeht, vor allem dieser Interdisziplinarität dazwischen. Und da sieht man schon einen großen Wandel, dass da rumgeprobt wird mit verschiedenen Materialien, Konstruktionen, Kombinationen. Da geht einiges.
Mhm. Jetzt sind wir auch schon ein bisschen so in die Richtung der nächsten Frage gegangen. So, was ist Normung und Reglementierung zwischen quasi der Bauweise in der Schweiz oder auch in Deutschland im Vergleich aussieht? Willst du ein bisschen erzählen, wenn du dann so diese Freigabeprozesse gerade für solche Wettbewerbe, die ein bisschen was mit neuen Materialien oder anderen Materialien ansetzen, wie schnell das dann auch wirklich in die Ausführung gehen kann oder scheitert es dann auch an so Freigabeprozessen oder Normungsprozessen?
Ja, es gibt ja sicher Unterschiede zwischen dem, sag ich mal, deutschen Raum und dem Schweizer Staatsgebiet diesbezüglich, wie wir schon ein paar Mal zugetragen wurde, beneiden uns da auch unsere nördlichen Nachbarn manchmal ein bisschen darum, wie das bei uns läuft. Wir haben da viel weniger auf dieses Prüfingenieurwesen. Das heißt, der Ingenieur trägt mehr Verantwortung selber, aber hat auch die Entscheidungskompetenzen. Also ZPF baut unter anderem auch im deutschen Bereich, ich jetzt persönlich nicht, aber ja, die Erlebnisse, die man da macht und mitbekommt, wenn ich die vergleiche, was wir zum Beispiel beim Portus gemacht haben, habe ich das Gefühl, hätten wir so schnell ein paar Meter mehr nördlich nicht gebaut, wie wir das da Basel nachgemacht haben. Das hat vor allem damit zu tun, also in der Schweiz können wir diese Materialien einsetzen und wir tragen die Verantwortung dafür, wir müssen dafür hinstehen, müssen nicht das Ganze ja, diese Zulassungen im Einzelfall und so weiter, wie sie alle heißen, erarbeiten und ja, sind dadurch auch schneller. Das, glaube ich, ist auch der Grund, warum sich in der Schweiz der Recyclingbeton sehr stark durchgesetzt hat, weil das einfach sehr schnell, sehr hemdsärmelig, wie wir sagen, möglich war. Und ja, diese Erfahrung habe ich jetzt auch ein, zwei andere Male gemacht.
Ja, finde ich interessant. Ja, ich wusste jetzt schon, dass es in der Schweiz auf jeden Fall anders läuft, aber vielleicht viele Zuhörerinnen noch nicht. Ich finde es jetzt interessant, ich bin jetzt tatsächlich gestern auf einen lustigen Artikel gestoßen vom Korrektiv. Da geht es um die Schweizer Zementindustrie. Und also das Korrektiv Schweiz hat eben rausgefunden, dass fast 500 Millionen Franken der volkswirtschaftliche Schaden ist durch die Zementindustrie, also von der Luftverschmutzung. Und ja, fand ich krass. Ich meine, Deutschland ist da auch nicht viel besser, aber das sind jetzt einfach mal nur Zahlen, die ich halt gefunden habe und fand es dann interessant, heute mit dir das kurz einmal aufzugreifen. Lohnt sich auf jeden Fall diesen Artikel, ich schicke ihn auf jeden Fall mal durch.
Sehr gerne. Ich denke, wir müssen einfach aufpassen, dass wir die Zementindustrie nicht nur schlecht reden. Also da geht auch einiges. Die sind dran, also die haben den Schlag der Zeit verstanden und sind damit Hochdruck daran, ihr Businessmodell anzupassen und ihre Materialpalette auszubreiten, zu optimieren auf verschiedenen Ebenen. Sie verkaufen es sehr gut und sie machen natürlich nur so viel, wie man auch wirtschaftlich verkaufen kann in kurzer Zeit, aber da geht auch einiges.
Ja klar, nee, dass dieser Transformationsprozess da bei denen natürlich langwierig ist, ist klar, weil die Industrie ist ja riesig und wie in allen Ländern, das dauert halt. Aber sie müssen trotzdem was machen und deswegen sind ja solche Artikel gut, weil sie einfach darauf hinweisen und die einfach unter Druck setzen auch, ne? Und
absolut.
Ist wichtig, sowas.
Also ich glaube, solange die Innovation von ihnen kommt, haben sie mal ihren Schritt gemacht und dann müssen wir noch den Markt auf ihn überzeugen, das einzusetzen und dann ist es eine Spirale, die dann anfängt zu drehen, in die richtige Richtung.
Ja, und einmischen müssen wir uns auch ein bisschen, glaube ich, bei denen.
Definitiv.
Ja, jetzt noch, was heißt denn für dich überhaupt nachhaltiges Bauen?
Ja, ist eine gute Frage. Ein nachhaltiges Bauen, bin ich der Meinung, ist aktuell ein sehr ausgelutschter Begriff. Also er wird auch sehr viel ein bisschen missbraucht. Für mich persönlich heißt das, also jetzt als Tragwerksplaner, auf der Ebene einmal ökonomische Nachhaltigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Weil diese beiden Sachen, bin ich überzeugt, können wir nicht voneinander trennen. Also es wird nicht möglich sein, ökologisch nachhaltig zu bauen, ohne das Ökonomische mitzubetrachten. Weil sonst investieren wir den einen Franken oder Euro am falschen Ort oder an einem Ort, wo wir an einem anderen Ort viel mehr für ökologisches Bauen herausholen hätten können. Also das sind zwei Sachen, die sehr eng verbunden sind, meiner Meinung nach. Und wir schaffen es nur, ökologisches Bauen in die Breite zu bringen, wenn es nicht ein Ökoluxus ist, sondern wenn es auch für die breite Masse finanziell erschwinglich ist.
Jetzt mal noch mal ganz kurz auf den Beton zurückzukommen, weil ja Beton ist ja auch mal so ein schönes Beispiel dafür, weil er halt so viel billiger ist als jetzt zum Beispiel eine Holzbauvariante oder andere Baumethoden. Jetzt auch mal, wenn wir selbst Lehm nehmen, ist halt auch einfach noch ein bisschen teurer. Und es ist ja dann auch so, eigentlich müssen ja die Preise halt richtig berechnet werden und der Beton ist einfach nur zu billig, die anderen Sachen sind ja nicht zu teuer. Ne? Das ist halt auch noch was dazu, was ich immer wichtig finde, noch zu sagen, weil man muss einfach überlegen, dass halt der Standard, wie wir bauen, halt auch ökonomisch funktioniert, aber ökologisch halt untragbar ist und das Ökologische halt darunter leiden muss, dass es ökonomisch funktioniert. Und das ist natürlich auch schade.
Ja, ich bin da völlig einig. Ich denke, das sind genau diese Punkte. Also zum einen ist halt einfach nicht der Beton an sich, sondern vor allem die CO2-Emissionen, die dabei passieren, die sind vor allem zu günstig oder der volkswirtschaftliche Schaden wird nicht einbepreist. Das ist ein Problem. Das habt ihr auch schon im Podcast schon mehrmals angesprochen. Ich glaube, das ist so schnell nicht gesellschaftlich wechselbar, leider. Also da sind zu viele Widerstände da. Da müssen wir uns leider zurzeit andere Hilfsmittel schaffen oder zuziehen, um da ein gewisses Gewicht zu machen. Auf der anderen Seite müssen wir ganz ehrlich sein, die Betonkonstruktionen sind auch für uns als Fachplaner relativ günstige Konstruktionen. Da haben wir sehr viel Erfahrung. Man kann da das bemessen sehr einfach, aus Erfahrungswerten auch. Währenddem wir, wenn wir ein bisschen zurückschauen, Konstruktionen in den 60er Jahren oder noch früher, da wurde viel Material sparender gearbeitet. Und warum? Das ist da nicht, was die besseren Ingenieure waren, sondern es war ganz einfach, dass da das Material im Verhältnis zum Zeitaufwand einen größeren Faktor hatte und dass man dann halt lieber mehr Zeit beim Rechnen investierte oder beim Optimieren, als bei Materialeinsatz. Und heute sehen wir da, stehen wir ein bisschen anders mit unserem aktuellen Verhältnis von Materialkosten zu Lohnkosten.
Gerade, dazu finde ich es gerade interessant, weil du es jetzt gerade meintest, wie in den 60er Jahren. Da ist ja in Deutschland, gibt es ja mit der DDR da das ganz tolle Beispiel, weil da wurde ja viel dann mit so HP-Schalen gearbeitet, auch bis in die 80er rein. Und das sind ja auch so super sparsame Betonkonstruktionen, die man leider jetzt auch gar nicht mehr benutzt. Und in der DDR war das natürlich so, dass man da viel günstiger mit weniger Material bauen musste und deswegen war das voll optimiert in der Planung und das Material komplett ausgenutzt, auch richtig effizient. Das hat in der westlichen Welt dann ein bisschen verloren gegangen über die Jahre.
Ja, also ich finde es auch lustig, wenn man jetzt aktuell manchmal hört, wie breite Kreise aufschreien, wenn Materialkosten ein bisschen größer werden. Es ist eigentlich ein Stück weit, wir haben es einfach daran gewöhnt, dass Materialkosten wahnsinnig tief sind und müssen halt unser, ja, den ganzen Prozess wieder ein bisschen da nachkorrigieren an die neue Realität, dass Materialknappheiten halt da wieder zuführen, dass wir da wieder mehr optimieren müssen und auch flexibler werden müssen in den Materialien. Genau.
Vielleicht auch nochmal für die ZuhörerInnen, weil wir jetzt auch gerade einen Schweizer Ingenieur zu Gast haben, zum materialeffizienten Betoneinsatz, Heinz Isler. Auf jeden Fall mal googeln und mal ein bisschen angucken, was der so in den 60er Jahren gebaut hat. Finde ich immer ein gutes Beispiel, was eigentlich für diese Zeit spricht, als die Arbeitskräfte billig waren, aber das Material teuer und was das halt für Konstruktionen zur Folge hatte. Sehr interessant für die Personen noch nicht kennen.
Ich finde auch spannend, wenn ich da noch einhängen darf, die Herangehensweise, die er gewählt hat. In einem Zeitalter, wo es die Computer erst langsam aufgekommen sind oder noch gar nicht wirklich gab, hat er sehr spannende Ansätze verfolgt, um da statisch optimierte Konstruktionen zu generieren. Wirklich, ist mal ein Wochenende Literaturlektüre wert.
Ja, auf jeden Fall. Ja, fangen wir mal an, Remo, du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen mit der interdisziplinären Zusammenarbeit, auch zum Thema, was nachhaltiges Bauen oder auch den Wandel im Ingenieurwesen auch ein bisschen angeht. Bei ZPF, wie funktioniert denn bei euch interdisziplinäre Zusammenarbeit oder hast du ein Beispielprojekt, was du da gerne erzählst?
Ja, also nein, ein Beispielprojekt nicht. Ich kann schon auf einzelne Sachen eingehen, aber ich denke, das kommt auch wieder aus dem, wenn wir es ableiten, aus dem nachhaltigen Bauen. Nachhaltiges Bauen geht nur, wenn wir zusammenarbeiten. Also nachhaltig heißt auch, indem wir den einzelnen Layer verschiedene Funktionen geben. Ich nenne das immer additive Arbeit. Wenn jeder Fachplaner, jeder Beteiligte in seinem Büro und seinem Schreibtisch hockt und das Problem für sich selber löst, dann haben wir wahnsinnig massige Konstruktionen, weil jeder erfindet eine neue Schicht oder sieht ein Problem irgendwo anders und löst es mit einer zusätzlichen Schicht. Und das ist nicht materialeffizient, das ist nicht nachhaltig und zwar auf der Ebene Kosten nicht und auf der Ebene ökologische Nachhaltigkeit nicht. Das heißt, wir müssen da wieder zu übergehen, zusammen zu sprechen, Sachen zusammen zu lösen.
Ja, jetzt fällt jetzt doch dann auf ein Projekt bezogen. Wir haben uns ja kennengelernt beim Nachhaltigkeitsstammtisch in Stuttgart und da hast du von dem Hauthaus-Projekt gesprochen. Das war auch gerade eben mal kurz schon in deiner Einleitung zum Thema Schweizer Baufreigaben und deutsche Baufreigaben ein Ding. Da habt ihr ja auch so gemeinschaftlich gearbeitet. Du hast damals zu mir gesagt, diese Mehrparteienverträge, fandest du damals die Folge bei uns, hast du gedacht, alles spielt für mich vielleicht gar keine Rolle, hast du nicht angehört und hast gemerkt, bei so einem Projekt wie dem Hauthaus-Projekt, warte mal, vielleicht wäre das Wissen da ja doch interessant gewesen. Dass es kein Mehrparteienvertrag war bei dem Projekt, hast du, wenn ich es richtig verstanden habe, war es glaube ich nicht, aber du hast gesagt, das ging schon irgendwie auch in diese Richtung.
Ja, vertraglich war es kein Mehrparteienvertrag, aber es war einfach, dass man da den ganzen Planungsprozess mal auf den Kopf gestellt hat. Also man hat da sehr ambitionierte Vorgaben von der Bauerschaft bekommen, respektive mit der Bauerschaft erarbeiten können. Und dann hat man mit einem renommierten Basler Architekturbüro zusammen den Prozess mal hinterfragt, was brauchen wir, damit wir zu einem nachhaltigen Gebäude kommen, wo diese Vorgaben erfüllt und haben dann gemerkt, dass wir da nicht einfach den klassischen Weg gehen können, dass wir von der, sag ich mal, Überbauungsplanung über das Gebäude zur Konstruktion gehen, sondern dass da ja die Konstruktion ein elementares Element ist und dass die vielleicht bestehen muss, bevor man die Architektur darum macht. Und das war eine sehr enge Zusammenarbeit, viel enger, als wir das sonst kennen in anderen Projekten. Auch der Austausch war intensiv in einer Zeit, was Corona gerade auf dem Höhepunkt war. Das heißt, alle zu Hause vor ihren Laptops, ständig in Teamsitzungen, wieder neuer Austausch. Also war wahnsinnig spannend und hat mir eben gezeigt, wohin das halt eben gehen kann, wenn man viel enger zusammenarbeitet. Jetzt in diesem Fall mit Architekten, aber es gab da auch andere Fachplaner, die da früh dabei waren. Und da, wir haben da verschiedene, nicht nur Tragwerksplanung gemacht, sondern auch andere Disziplinen übernommen.
Das finde ich jetzt irgendwie interessant, dass du gerade sagst, die Hochphase von Covid. Glaubst du, dass diese Tatsache, dass ihr euch nicht in Persona getroffen habt, sondern halt online, vielleicht auch ein bisschen dazu geführt hat, dass ihr euch öfter treffen konntet?
Ich kann es schwierig einschätzen, weil es natürlich eben so ein spezielles Projekt war, wo alle, also es war so ein richtig motiviertes Team, also war faszinierend am Anfang, man hat gespürt, man muss zusammenarbeiten und vielleicht hätte man da auch sich sonst diese Zeit genommen, oder, aber es war sicher nicht hinderlich, sage ich es mal so, es war sicher nicht hinderlich in dieser Zeit drin.
Ja, vielleicht noch ganz kurz für die ZuhörerInnen, das Projekt selber, es war ein Bürobau oder was ist das, Wohnungsbau, nochmal ganz kurz, was das eigentlich für ein Bauprojekt war.
Es ist kein Wohnungsbau, es ist ein Bürobau, der möglichst flexibel auch genutzt werden soll auf einem Feld, einem Cluster, wo sehr viele innovative junge Firmen sind im Speckgürtel von Basel. Basel ist ja bekannt als Hochburg für die Pharma und genau solche der Pharma nahe Unternehmen sollen sich da mittel- und langfristig Unterschlupf finden. Vor allem aber halt solche, die einen großen Wert legen auf eine Nachhaltigkeit und das auch mit ihrem Gebäude, wo sie drin arbeiten, zum Ausdruck bringen wollen.
Das ist jetzt auch natürlich ein guter Übergang jetzt in die nächste Frage, weil ihr habt da ja auch ein Deckensystem angewendet, was ihr jetzt auch, glaube ich, für dieses Projekt entwickelt habt. Du sagst selber, es ist keine Rocket Science, es ist aber quasi eine Lehmholz-Verbunddecke. Vielleicht ganz kurz was dazu noch.
Ja, gerne. Was dabei rausgekommen ist, ist ein Lehm-Holz-Deckensystem, wobei sagen muss, der Lehm ist bei uns in unserem Fall nicht tragend, sondern andere Funktionen. Wir haben eigentlich ein gerichtetes System mit einer Beplankung obendrauf und dazwischen haben wir Lehm. Das ist unter anderem Brandschutz für die Balken und die Beplankung. Das ist aber auch für die Masse, sei es für die Drehschall, also Bauakustik, sei es aber auch fürs Schwingverhalten und so weiter. Also die Idee war, den einzelnen Materialien möglichst viele Funktionen zuzuweisen, dass wir auf möglichst wenige Materialien kommen, auf viel verzichten können und einerseits aus Nachhaltigkeitsgründen, aber auch aus Kostengründen natürlich und auch die Ökobilanz sollte möglichst tief sein. Das Produkt gibt es mittlerweile, haben wir jetzt weitergeführt, da sind wir weiter am Forschen, das haben wir jetzt auch als Startup ein Firma gegründet, die das in der Breite einsetzt, weil das war so eines von den größten Problemen, das wir hatten, da erstens mal den Bauherren zu zeigen, dass es funktioniert. Das heißt, wir mussten Versuche machen, einerseits mit robotisierter Stampfen an der ETH und selbst in der Schweiz mussten wir einen Brandversuch machen. Das konnte nicht einfach dich unterschreiben, dass da das funktioniert. Da sind wir dann nach Österreich gegangen damit und mittlerweile soll das auch für kleinere Bauten, wo es nicht Sinn macht, das Ganze neu zu erfinden für ein oder kleines Mehrfamilienhaus, soll das ab Stange eigentlich mit Remetto erhältlich sein. Und das erste Gebäude mit Remetto, das sind wir jetzt aktuell am Stampfen und wird dann im Verlauf vom Jahr gebaut.
Also Remetto heißt das Produkt dann, oder?
Remetto heißt die Firma, ja genau, das Deckenelement.
Ach so, okay.
Dass man da standardisiert sich einkaufen kann. Aber auch in verschiedenen, es ist nicht die genaue Hortus-Konfiguration, wir haben das weiterentwickelt für andere Spannweiten, für andere Anwendungen, andere Lasten, andere Nutzungsanforderungen.
Wird das auch so ein bisschen weiterentwickelt, dass der Lehm vielleicht auch irgendwann mal nicht nur Füllmasse ist, sondern auch zum Tragverhalten beitragen kann?
Ja, natürlich, wir haben da ganz, ganz viele Ideen, was wir da alles machen wollen. Aber eine Erkenntnis auch aus dem Projekt für mich war, dass es, was man am Anfang in einem Projekt als Ingenieur, aber ich glaube, es ist in anderen Disziplinen nicht anders, dass man da offen sein muss, dass man freaky sein muss, dass man bereit sein muss, über Sachen einfach mal zu spinnen und Ideen zu sammeln und mal zu suchen oder zu denken, was ist möglich, was könnte möglich sein. Und dann muss man halt langsam konvergieren mit den anderen Fachplanern auf das, was wirklich realistisch ist. Und da muss man halt einige Ideen, wo man einfach den Aufwand, die Zeit nicht hat, das jetzt in diesem Projekt umzusetzen, das muss man halt dann weglassen und auf die paar wenige Innovationen fokussieren. Aber die darf man dann nicht einfach wegwerfen, diese Ideen, sondern die muss man mitnehmen und das dann im nächsten Projekt muss man da wieder optimieren. Ich glaube, so ist ja das Ingenieurwesen eigentlich auch groß geworden, dass wir nicht alles auf einmal versuchen zu verbessern oder immer an die Grenzen zu gehen, sondern uns einzelne Bausteine rausnehmen und da nächste Schritte machen und dann im nächsten Projekt wieder weiterkommen mit einem anderen Punkt. Und da haben wir doch sehr viele Punkte, wo wir Ideen haben.
Na super.
Für Ideen kommen wir gleich. Ich habe noch kurz einen Punkt, eine Frage dazu jetzt gerade, weil du es gerade diesen kreativen Prozess ganz schön beschrieben hast, vom Brainstorming bis hin zu dem konvergierten Ziel dann. Da habe ich die Frage, wie hat man die Zeit dafür und wie ist das auch in der Arbeitsaufteilung dann irgendwie finanziell geregelt, dass man sich diese Zeit nehmen kann, kreativ zu sein, das alles zu machen? Das hängt ja im ersten Sinne von der Bauherrenschaft ab, ob die Geld haben oder nicht. Also braucht man für solche Projekte irgendwie eine privilegierte Bauherrenschaft? Das ist irgendwie so eine Frage, die sich da bei mir stellt, dass man wirklich so kreativ arbeiten kann und die Zeit auch dafür hat.
Also ich glaube, wenn mit privilegiert gemeint ist, eine finanzstarke, spendable Bauherrschaft, bin ich der Meinung, nein, weil auch da, also das war ganz klare ökonomische Zielwerte, die man erreichen musste und wir, das ist nicht das, immer das, was ich vorher gesagt habe, wir dürfen auch nicht zu einem Ökoluxus übergehen. Es kommt auch immer darauf an, wie das Vertragsverhältnis ist. Also wenn es ein Wettbewerb ist, da wissen wir alle, da arbeiten wir für lau am Anfang. Da muss man diese Ideen haben, da muss man ein bisschen Erfahrung haben und dann einen Mix daraus machen und daran glauben, dass man das auch umsetzen kann, vielleicht grob plausibilisieren. Aber ich denke, das muss der Bauerschaft das wert sein, wenn man ein Vorzeigeprojekt bekommt. Und das habe ich auch so erfahren, dass man dann halt auch mal bereit ist, einen Brandschutzversuch zu finanzieren, außerhalb vom üblichen Honorar zum Beispiel, weil man auch etwas sehr Spezielles bekommt. Aber hätte der Brandschutzversuch nicht funktioniert, wäre die Holzlehmdecke bei diesem Projekt gestorben gewesen. Muss man auch ganz klar sein. Man hat da nebenbei immer eine Rückfallebene mitgeplant.
Ja. Jetzt, weil es ja bei dem Lehm jetzt vor allem auch um diese die Wärmedämmung, Trittschalldämmung und sowas geht, dass die Performance auch auf der Seite hat quasi ein Vergleichsprodukt, sagen wir mal, ist jetzt wieder aus Beton schon auch erfüllen können, oder?
Absolut, also man hätte da auch Beton dazwischen gießen können. Einerseits ist es aber halt vom Image dann etwas ganz anderes, also mit dieser rauen Oberfläche, diesem gestampften Oberfläche, das geht einfach architektonisch auch viel mehr her. Es transportiert einen Willen, ein Commitment zu einem nachhaltigen Gebäude. Und das wollte der Bauherr, das wollte der Architekt. Also von dem her ist es eigentlich keine Alternative. Ob es jetzt preismäßig günstiger gewesen wäre, bin ich mir nicht sicher. Von dem her, wir haben auch mit anderen Materialien da noch versucht, mit dem, also ich kann das Produkt nennen, von Oxara, das ist ein Schweizer Startup. Aus einem Filterkuchen machen sie ein lehmartiges Produkt, das man wie normalerweise im Betonbau üblich gießen kann und das sich dann ersteift und für nicht besonders hochbelastete Bauteile einsetzbar ist. Sehr spannendes Produkt. Haben auch mit dem gebastelt und mit ein paar anderen Materialien. Also es war sehr spannend, da verschiedene Sachen auszuprobieren und haben uns dann schlussendlich aber auch auf den Lehm geeinigt, weil wir konnten auch den Lehm, der vor Ort aus der Baugrube quasi entnommen wurde. Also es wird in Allschwil gebaut, da haben wir eine unterschiedlich fette, also vom Lehmanteil, Tonigenanteil her, eine Löstlehmschicht, die wir da vor Ort jetzt durch den Unternehmer Blumer Lehmann in diese Holzelemente eingestampft wird, zusammen mit Lehmtonerte. Also quasi eine Baustellenproduktion vom Aushub. Sehr spannend.
Das ist interessant. Da gehen dann auch gleich so Transportkosten weg, wenn man den Aushub sonst wegfahren muss. Na, aber sehr spannend. Also.
Ja, es ist jetzt, der Lehmaushub ist jetzt auch nicht das Material, was alle darauf hoffen, dass sie es abnehmen können. Da ist die darunterliegende Niederterrassenschotter viel spannender. Von dem her, ja, ich denke auch, dass da hätten Kosten entstehen können. Und es ist auch vom Image her, also dass man das Gebäude mit dem baut, was darum herum vor Ort ist. Ich sage immer, es ist kein Rocket Science, dieser Holzlehmdeckel. Bei uns wurde schon ein paar Mal in den letzten paar hundert Jahren mit Holzlehm gebaut, weil einfach das die Materialien sind, die lokal vorhanden waren. Und ich bin überzeugt, ich konnte sie leider nicht mehr fragen, aber die Leute dazu mal, die haben das nicht aus der Ökobilanzgründen gemacht, sondern war einfach, was vorhanden ist.
Cool, ja. Ja, es sind ja auch die alten Fachwerkhäuser, ne? Das ist ja auch nichts anderes als Holz-Lehm-Kombination.
Exakt. Sie haben vielleicht ein bisschen andere Herangehensweise gewählt mit diesen Holzwickeln, die sie da zwischen die Balken gemacht haben und der Schüttung drüber, aber das war einfach den mechanischen und handwerkstechnischen Künsten, die dazu mal bekannt waren, den Infrastruktur geschuldet, dass das einfach das Günstigste und das Einfachste war.
Ja. Ja, du hast es jetzt gerade schon erwähnt, Ökobilanzierung. Was macht denn für dich eine gute Ökobilanzierung aus?
ja, dass sie eine Frage beantwortet. Also das ist eben genau die Gefahr aktuell gerade, dass wir, oft werden die Ökobilanzen gemacht, einfach damit wir eine Ökobilanz haben. Aber eine Ökobilanz ist immer eine Beantwortung von einer Frage und entsprechend muss sie zum Teil auch anders ausgestaltet werden. Also das ist ja immer, entweder wollen wir Benchmarking machen, also das heißt, wir wollen Gebäude A mit Gebäude B und Gebäude C vergleichen oder ein Portfolio sogar, wenn man es gerade über die ESG-Strategien von den großen Immobilienkonzernen spricht, die wollen ihr Portfolio bewertet haben. Wie jetzt als Tragwerksplaner, wir machen eben auch andere Disziplinen, da ist oft die einzelne Konstruktion, die wir vergleichen wollen, ist für diese Anforderung, und das ist ganz wichtig, da müssen wir immer zuerst über die Anforderungen, die wir an Bauteil haben, ist für diese Anforderung, das heißt, es fallen schon mal diverse Konstruktionen weg, Konstruktion C, F oder Y die richtige, und da kann die Ökobilanz eine Antwort liefern.
Schön. Nochmal für alle Zuhörerinnen, ich denke, Sie wissen es eigentlich, aber warum machen wir überhaupt eine Ökobilanzierung?
Ja, das ist, weil es einfach aktuell noch nicht in den Preisen drin ist. Also es ist nicht gegeben, dass das günstigste das beste Produkt ist. Und wir wollen einfach unseren Fußabdruck, also das ist nicht nur Treibhausgasemissionen, das geht allgemein darum, was wir an Ressourcen nutzen, was wir emittieren an Lärm, andere Substanzen in Boden und Gewässer, all diese Sachen. Dafür sind Ökobilanzen meiner Meinung nach da, um das zu optimieren. Also wir müssen da auch nicht, wie sagt man, utopisch sein. Wir werden immer gewisse Emissionen verursachen, aber wir wollen das nach Möglichkeit auf ein Maß reduzieren, dass es innerhalb von unseren planetaren Grenzen bleibt.
Mhm. Was glaubst du, was brauchst du dafür, dass das wirklich verpflichtend wird, eine Ökobilanzierung zu machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja einzelne europäische Länder, die da in diese Richtung gehen. Ich glaube Frankreich, Dänemark,
glaube ich, ist ja.
Ja, wo es langsam in diese Richtung geht. Was es braucht, also sicher mal den politischen Druck, aber auch, ich glaube, da sind wir als Fachplaner genau gleich Teil davon, dass wir zeigen, dass es uns ein Hilfsmittel ist und dass wir damit umgehen können.
Mhm. Ja. Ich würde auch sogar sagen, es ist ja auch ein Mittel der Transparenz. Also wenn man so ein bisschen an Lebensmittel, ich weiß gar nicht, wie das in der Schweiz ist, in Deutschland sind Lebensmittel markiert nach Haltungsform und sowas. Klar sind diese Siegel nicht immer irgendwie wirklich von starker Aussagekraft geprägt, aber sie bieten halt eine gewisse Transparenz. Und ich glaube, das ist bei der Ökobilanzierung auch der Teil, dass halt dieser unbekannte graue Kasten, nenne ich es jetzt einfach, der da halt steht, dass da auch halt eine Ökobilanz dahinter steht oder halt auch ein Einfluss auf die gebaute Umwelt steht. Damit halt einfach ein Mittel der Transparenz, denke ich.
Absolut. Und ich denke, da gibt's ja auch Beispiele mit dem Zulauf, dass diese freiwilligen Labels haben, dass da ein Markt dafür besteht. Bei euch ist es, wie heißt es, DNGB oder irgend so etwas?
DGNB.
Da. Mhm.
DGNB, ja.
Entschuldigung, DGNB.
Ja.
bei uns gibt's da auch ein abgewandeltes davon, da gibt's noch mehrere private und die haben eine Nachfrage. Also da besteht auch ein Markt. Und jetzt mit den neuen ESG-Strategien erst recht, wenn wir sehen, wer das größte Anteil vom Bauvolumen verursacht, dann sind es einerseits die Kommunen, Kantone und der Bund bei uns in der Schweiz, das wird bei euch nicht anders sein, die öffentliche Hand, und dann sind es auch ein sehr großer Teil die großen Investoren, und das sind genau die beiden, die da auch eine Transparenz machen müssen, aus unterschiedlichen Gründen, einerseits für die Investoren, andererseits für die Gesellschaft, die das einfordert.
Mhm, sehr interessant. Macht ihr denn bei euch in allen Projekten eine Ökobilanzierung mit, oder hängt es auch von irgendwelchen Faktoren ab, ob ihr das macht?
Ja, es ist ein bisschen ein Unterschied, ob wir über Projekte sprechen vor 2 Jahren oder von jetzt. Also ich glaube, aktuell ist es fast schon so geworden, dass wir vielleicht nicht immer eine komplette Ökobilanz von Gebäude machen, aber dass, wenn wir intern über Sachen diskutieren, dass wir da eine Ökobilanzierung von einzelnen Varianten mal machen, vor allem für uns intern, nicht immer in der gleichen Tiefe, nicht immer in der gleichen Schärfe, aber dass wir das zumindest mit betrachten in Diskussionen, das ist ja mittlerweile fast schon zum Standard geworden. Wir haben dazu ja auch ein Tool entwickelt, ein digitales, das frei zur Verfügung steht, das Eco-Tool, weil wir eben überzeugt sind, wir müssen diesbezüglich die Baukultur ändern. Wir dürfen nicht mehr immer nur über die Kosten sprechen, sondern wir müssen auch über die Ökobilanz von den einzelnen Varianten sprechen. Das muss maximal niederschwellig, diese Informationen zugänglich sein.
Ja, das hilft ja auch, wenn man auch bei Projekten, wo es jetzt nicht eingefordert ist, jetzt vielleicht von der Bauherrenschaft, dass ihr als Fachplaner seht, ja, guck mal, das, was wir jetzt hier gerade machen, hat wirklich diese Auswirkungen auf unsere Umwelt. Das hat so und so viel CO2-Äquivalente oder was auch immer. Das ist, glaube ich, auch immer schön zu sehen. Das sind ja auch so kleine Erfolgsereignisse dann, oder? In der Planung, wenn man sieht, okay, jetzt habe ich ein bisschen was anders gerechnet, jetzt sehe ich, das ändert sich dann in der Bilanz so. Schön.
Absolut. Und ich glaube eben, dass nicht nur das ist, sondern es geht darüber hinaus. Also zum Beispiel bei uns in der Schweiz unterschreiben alle, die Mitglied im SIA, das ist der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverband, sind die Standesordnung und dort steht drin geschrieben, dass wir einerseits eine Verantwortung gegenüber unseren beruflichen Geschäftspartner haben, aber gleichzeitig auch gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt. Und das sagt für mich ganz klar, dass wir unseren Geschäftspartnern, die oft auch Laien sind, Bauherren, dass wir eine Informationspflicht haben und ihnen aufzeigen müssen, was sind die Folgen von ihren Entscheidungen. Und schlussendlich entscheiden sie final auch über das Portemonnaie, aber wir müssen ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen. Das ist eine Verantwortung, bin ich überzeugt von uns.
Finde ich sehr gut, dass du das sagst, weil oft suchen sich jetzt Bauschaffende die Ausrede, ja, der Bauherr, die Bauherrin will das halt so und so, deswegen können wir eigentlich nichts machen. Wenn man sich überlegt, dass andere Berufszweige so vorgehen würden, stell dir mal vor, der Arzt würde sagen, wenn der Patient krank in die Praxis kommt und sagt, ich habe das und das Problem, aber ich will, dass du mich so und so behandelst. Und dann der Arzt kommt und sagt, ja, aber das ist halt eigentlich die falsche Behandlung, aber ich will, dass du es so machst, werden wahrscheinlich ziemlich schnell die Leute, die so denken, gegenüber den Ärzten auch nicht mehr da. Also das ist halt so das Ding, weil wir sollten halt auch Vertrauen in unsere Pflichten und unser Wissen in unserer Profession auch haben, zu sagen, dass wir auch wissen, was die Person braucht.
Absolut. Das ist genau das. Auch abholen, Bedürfnisse abholen und sie dann in eine technische Sprache umformulieren, prüfen und dann zurückgeben und damit allen Informationen und den möglichen Folgen davon.
Na, schön. Aber in der Realität, wie leicht lassen sich denn Bauherren von der Bilanzierung beeinflussen? Also wenn ihr das denen vorlegt, ändern die was an ihren Entscheidungen tatsächlich?
Ist nur schwierig zu sagen. Also ich glaube, da geht wahnsinnig schnell wahnsinnig viel gerade. Ich hätte gesagt, vor Greta, nein. Mittlerweile, das hat nichts mit Greta persönlich zu tun, sondern mit der ganzen öffentlichen Diskussion, mit dem Verantwortungsbewusstsein, dass da diesbezüglich einiges gestiegen ist. Glaube ich schon, wenn wir ihnen die Informationen richtig aufarbeiten. Also wir dürfen nicht ihnen einfach den technischen Wert Kilogramm CO2 je Quadratmeter Energiebezugsfläche und ja an den Kopf werfen, da können sie nichts damit anfangen. Das ist wie wenn jemand mir etwas über das Drehmoment von seinem Auto sagt, ja, ich habe keine Ahnung, ob das viel, ob das wenig ist. Ich muss einfach applaudieren. Und wir müssen einfach diese Informationen auch entsprechend aufarbeiten, dass es für sie in einer Korrelation kommt. Was bedeutet das auf den ganzen Lebenszyklus oder auf, auch wie viel Kilogramm das dann zum Beispiel ein Kilometer Personenwagen ist, dass ein Verhältnis entsteht. Oder wie viel das kosten würde, wenn man das würde mit der EU-Taxonomie in CO2-Kompensationen kaufen müsste davon oder solche Vergleiche. Ich denke, das ist wichtig, dass wir ihnen diesen Zugang gewähren zu dieser Information in einer Art und Weise, wie sie es auch verdauen können.
Sehr schön. Tatsächlich fand ich gerade eigentlich eine coole Redewendung vor Greta und danach, weil es geht ja nicht um sie als Person. Sie als Person hat die öffentliche Aufmerksamkeit sicherlich auf das Thema nachhaltig gezogen, mehr als es vielleicht jemand anders getan hat in den letzten 10 Jahren. Deswegen fällt auch so ein bisschen die Frage, wie beurteilst du denn die Fortschritte der letzten 3 bis 5 Jahre, sage ich mal, im Bauwesen hin zum nachhaltigen Bauen?
Ja, wenn wir uns bewusst werden, wie konservativ und langsam und träge das Bauwesen an sich eigentlich ist, ist ja wahnsinnig viel gegangen. Also zumindest, ich kann jetzt vor allem für uns in der Schweiz sprechen, aber da bin ich, auch wenn ich persönlich mir immer alles zu langsam geht, aber wenn ich eigentlich jetzt mal innehalte und zurückschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, letzten 3 Jahren ist sehr, sehr viel in dieser Diskussion gegangen. Bei uns hat sich sogar der Schweizerische Architektur- und Ingenieurverband zu gewissen Dokumenten und Statements durchgerungen, die also, ja, hätte ich nicht erwartet. Und das macht mich auch ehrlich gesagt ziemlich hoffnungsvoll für die nächsten 3 bis 5 Jahre. Wir dürfen jetzt nicht das Gefühl haben, wir haben jetzt alles gelöst und ausruhen, sondern wir müssen mit diesem Drive weiterfahren. Und ja, ich glaube, das ist vor allem wichtig, dass wir das zusammen machen, dass wir da nicht dazu übergehen, ich habe mein Wissen und das ist mein Vorteil und das behalte ich für mich, sondern dass wir das teilen. Und da haben jetzt einzelne Leute Erfahrungen gemacht und die müssen wir jetzt breit streuen, dass dieses Wissen in die Breite geht. Dass wir leben nicht von diesen einzelnen Leuchtturmprojekten, sondern die Gesellschaft erreicht ihr Ziel, wenn diese Leuchtturmprojekte zum Standard werden.
Ja, genau. Finde ich auch immer ganz wichtig, vielleicht noch zu sagen, zum ökologischen und nachhaltigen Bauen, vor allem, dass es halt jetzt hier nicht darum geht, dass man sich als Firma selbst profiliert, wie es vielleicht in der kapitalistischen Weltordnung halt so ist. Du versuchst halt eine Firma aufzubauen, ein Büro aufzubauen, das halt möglichst finanziell erfolgreich ist. Und damit ist es vielleicht gut, wenn du der Einzige oder die Einzigen bist, die halt eine gewisse Technologie haben und für sich benutzen. Im nachhaltigen Bauen sitzen wir halt alle im gleichen Boot. Das bringt uns nichts, wenn wir was entwickeln, was am Ende nur 5 IngenieurInnen einsetzen, weil die halt im gleichen Büro arbeiten und sonst niemand damit zusammen in Berührung kommt. Deswegen finde ich das Punkt, den du auch gesagt hast, super wichtig, zu sagen, ey, das geht gemeinsam, das geht auch vor allem, wenn wir unser Wissen, unsere Erfahrungen halt auch offen teilen.
Absolut. Also teilen, aber auch gleichzeitig weiter daran arbeiten, also da vorne dabei zu sein, weil ich bin überzeugt, jeder Franken oder Euro, den man da investiert in sein Team, in das Wissen zu generieren, das ist auch ein Marktvorteil in den nächsten paar Jahren. Die anderen werden aufholen. Das ist so, weil man wird nicht mehr darum herumkommen. Aber mit dem Teilen verliert man nicht etwas, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn man nicht teilt, ruht man sich auf dem aus, was man aktuell hat. Und dann wird man einfach bald überholt, weil da wird noch einiges gehen, da bin ich überzeugt. Gerade in der Materialtechnologie, das ist ja gerade Wahnsinn, was da geht.
Schön. Ich glaube, das waren super abschließende Worte von dir, Remo. Wir bedanken uns bei dir, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Hat echt Spaß gemacht. Und ja,
von mir auch danke.
Genau. Ciao.
Danke vielmals für die Möglichkeit. War wirklich sehr spannend mit euch.
Das war's mal wieder mit einer spannenden Episode von Baustelle Bauwesen. Ja, zuerst mal vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Und wenn du auch aktiver werden willst, die Baubranche besser zu machen, vernetze dich mit uns auf Instagram und schau auch auf unserer Webseite vorbei. Hier findest du alle Links und Kontakte, wo du selber nachschauen kannst, wie kannst du mit uns zusammenarbeiten und welche Möglichkeit gibt es für dich, dich zu engagieren. Zusätzlich findest du natürlich auch alle Kontaktdetails hier in den Shownotes. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp und Michi. Tschüss. Ciao.